glaube, da ist mir so richtig klar geworden, wow, ich muss nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht will. Und ich muss nichts mehr machen, wenn ich nicht will. Und das ist irgendwie zu einer großen Barriere geworden, ja, dass ich weiter mich aufopfere und so reinhackle wieder vor. Und das war wirklich so ein Cut, wo ich da in eine relativ große Sinnkrise gefallen bin, würde ich jetzt mal sagen.
Leo Wiedrich war 26 Jahre alt, als er gemerkt hat, dass er nie wieder für Geld arbeiten muss. Der Mega-Erfolg seines Startups im Silicon Valley hat ihn zum Millionär gemacht. Aber bald wurde ihm klar, dass Geld und Status ihm nicht die Erfüllung brachten, die er sich immer gewünscht hat, und dass er nach wahrer Fülle nicht im Außen, sondern tief in seinem Inneren suchen muss. Du hörst 1000 First Steps, deinen Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich freue mich sehr, dass du dabei bist bei diesem ganz besonderen Interview mit Leo Wiedrich. Seine Sinnkrise, wie er sagt, hat ihn für 2 Jahre ins buddhistische Kloster geführt. Das muss man sich jetzt einmal vorstellen, ein erfolgreicher Startup-Gründer aus dem Silicon Valley geht ins Kloster und die Mönche dort interessieren sich überhaupt nicht für seine bisherigen Errungenschaften.
Die waren halt eher an mir als Mensch und meinem Leiden und meinem Sein interessiert.
Die Zeit im Kloster hat, wie du dir vorstellen kannst, seinen Zugang zu Glück und seinen Umgang mit sich selbst komplett verändert. Das war natürlich alles andere als einfach. Heute arbeitet Leo als Coach und begleitet Visionäre und Unternehmer auf ihrer Transformationsreise. Und was ich an Leo sehr, sehr schätze, ist seine radikale Ehrlichkeit im Umgang mit seinen Tiefpunkten und Herausforderungen. Und seine Sichtweisen und Reflexionen auf seinen bisherigen, wie ich finde, sehr beeindruckenden Weg inspirieren mich sehr und ich hoffe, dich auch. Ich habe das Gefühl, dass Leo damit den Zahn der Zeit sowas von auf den Punkt trifft. Denn in den vergangenen Wochen habe ich immer wieder E-Mails von euch bekommen und viele erzählen mir da mit berührender Offenheit von ihren herausfordernden Lebenssituationen, in denen sie gerade sind. Unter anderem davon, dass etwas Altes vorbei ist und gehen will und etwas Neues kommen will, aber eben noch nicht ganz klar ist, was genau dieses Neue denn da eigentlich ist. Und das macht Angst und die Zeit der Unsicherheit nagt am Selbstbewusstsein. Ich kenne das selbst nur zu gut und weiß auch, dass es vielen von uns gerade so geht. Und ich finde, das macht auch ein wenig Mut und Hoffnung. Und ich hoffe, dieses Gespräch kann dir neue Perspektiven schenken auf die Frage, was wirklich echt ist im Leben und was eine Illusion und wie du das Größte, das Liebevollste, das Stärkste und Echte in dir entdecken und entfalten kannst. Ich mag euch von Herzen danken für euer Vertrauen, für eure Ehrlichkeit und dafür, dass ihr hier zuhört und mit mir eure Gedanken und Gefühle teilt. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der neuen Folge. Leo Wiedrich, herzlich willkommen im Podcast.
Danke. Servus.
Hallo, servus. Du, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir da jetzt ein bisschen Zeit haben miteinander, um über dich, deinen Weg, dein Wirken zu sprechen. Ein Weg, den ich irrsinnig faszinierend finde, spannend finde. Und anders als in den meisten Interviews würde ich das Gespräch gern mit einer Frage beginnen, die ich so, glaube ich, noch niemandem als erstes gestellt habe. Leo, bist du glücklich?
Wow. Es ist spannende Frage. Ja, nein, das kommt mir. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, so ein dumpfes Nein, das sagt so, es passt noch so viel nicht. Und auch ein so ein bisschen überschwängliches Ja, das so drüber pinseln will über das Nein. Aber es regen sich 2 Stimmen in mir dazu.
Spannend. Spannend finde ich auch die lange, lange Pause, die wir da jetzt erleben durften. Und das auch von jemandem, der, ich glaube, dessen Definition von Glück sich ja im Laufe der, sagen wir mal, der vergangenen 10 Jahre immer mal wieder verändert hat. Wenn ich richtig verstanden habe und wenn ich sozusagen das auch, was man über dich liest und hört, in deinem Blog, in Zeitungsartikel, jüngst auch in einem Spiegel-Interview, dann kommt man nicht umhin, irgendwie auch wahrzunehmen, dass du einer, der so im Außen ganz, ganz viel schon erreicht hat, dieses Millionenunternehmen, Buffer gegründet, Anteile verkauft, mit Mitte 20 eigentlich in einer Situation gewesen, was sich die meisten nur wünschen, nämlich eigentlich sich um Geld überhaupt keine Sorgen mehr machen zu müssen, dann dein Weg ins Kloster und dennoch mit heute 30 sitzt du da und wenn man das von außen so anschaut, denkt man sich, ja, der Mensch hat's, der hat seine Sachen beisammen, der, oder? Und dann ist das so eine lange Pause auf eine solche Frage. Hast du ein paar Gedanken dazu, bevor wir das Ganze von vorne aufrollen und ein wenig sozusagen eintauchen in deinen Weg, den du da bisher gegangen bist?
Ja, ich meine, was mir kommt, ist, dass ich merke, ich bin halt sehr am mich kennenlernen noch. Also ich bin Tag für Tag dann noch sehr unterwegs, merke ich, und kenne mich oft wieder überraschend nicht gut, immer wieder. Also merke einfach Momente, wo ich mich nicht gut kenne. Und diese unerforschten Bereiche oder Teile, die ich nicht gut kenne, die vielleicht auch irgendwo noch unbefriedigt sind deshalb, die regen sich da vielleicht auch als, ich bin nicht glücklich oder ich bin nicht erfüllt. Und ich glaube natürlich mit meiner Geschichte und mit meiner Story habe ich einfach immer wieder Momente gehabt, wo ich eben Sachen nachgejagt bin, die ich dachte, die mich glücklich machen, das Geld oder der Erfolg oder der Beruf. Und jetzt, wo ich sie da wirklich ganz konkret habe, merke ich, es sind oft Illusionen und ich meine das gar nicht so moralisch, wow, die große Illusion und hört auf, das dem nachzujagen, sondern im Sinne von, es hat was, also sich ums Geld nicht kümmern zu müssen, hat was extrem Positives in meinem Leben und gleichzeitig ist es nicht das, was ich dachte, dass es ist, dass sich so von innen heraus extrem erfüllt und warm und liebend allen gegenüber bin und mir selbst vor allem. Es ist mehr so ein, jetzt habe ich das. Ich dachte, es fühlt sich so an, aber wirklich, es fühlt sich so an. Und das ist so ganz konkret zum Beispiel auch beim Erfolg meine Story. Und da lerne ich mich wieder kennen. Das ist so ein bisschen, ich meine, das beste Beispiel ist, kennt jeder, wo er sagt, er sieht irgendwie ein cooles Produkt im Fernsehen, das er unbedingt will oder im Internet und ein cooles Paar Schuhe und kauft sich's dann. Und die sind aber total unbequem. Die passen nicht und hat man es gehabt, die schauen so gut aus und cool aus. Und dann zieht man es an und dann ist es, es passt halt nicht. Und nicht, dass sie nicht ihren Zweck erfüllen könnten, auch als Schuhwerk, aber es ist halt nicht das, was man dachte, dass es ist. Und ja, da komme ich ein bisschen hin mit deiner Einladung.
Ja. Da fällt mir ein, das Foto, du vor dem himmelblauen Lamborghini. Und ich habe das Foto, ich habe das angeschaut, ich habe gedacht, das ist so ein lustiges Foto. Du mit den langen Haaren und dem cool irgendwie und vor deinem Lamborghini und dann der Text dazu. Und wissend, dass du 2 Jahre im Kloster warst, war mein erster Gedanke, Moment, wie geht denn das jetzt zusammen, gell? dieser Luxuswagen und der Leo mit seinem Mönchs-Mindset und so. Und dann dieser Luxus, dieser unfassbare Luxus. Und dann habe ich den Text gelesen und ich habe verstanden, du hast schon als Kind geträumt von diesem Auto. Du hast in jedem Videospiel, hast du den Lamborghini gewählt und dann hast du dir das zum 30. Geburtstag geschenkt.
Ja.
Und dann was? War es die große Erfüllung? War das dann so richtig geil, wie der Traum in Erfüllung gegangen ist?
Kurzfristig schon. Also da drinnen zu sitzen und aufs Gas zu steigen, ist kurzfristig extrem geil und extrem Adrenalin pur und cool und überall, wo du vorbeifährst, jeder hat seine Kamera raus und Video und auf der Autobahn haben die Leute die Kameras, also du bist also auf einmal wie eine Riesen-Celebrity mit dem Auto.
Ja.
Aber die ganz konkrete Erfahrung für mich, ich bin 1,95, im Lamborghini zu sitzen und ihn zu fahren, ist es irrsinnig unbequem. Also es ist einfach nicht angenehm. Du hast überhaupt keinen Stauraum. Du sagst, es ist ein Luxusauto. Es ist innen überhaupt kein Luxusauto. Also du kannst nichts, du hast keinen Platz, du kannst nichts ablegen. Es gibt nicht mal ein Schlüsselfach oder irgendwas. Und ich meine das jetzt gar nicht irgendwie als Nörgeln, sondern nur das war dann meine reale Erfahrung da drinnen. Mhm. Und gleichzeitig kannst du ihn nirgends stehen lassen, du bist halt mega vorsichtig und jeden Hupfer ist so tief. In Wien gibt es überall diese Bumpers.
Und Geschwindigkeitsbegrenzer und so.
Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung, genau. Und es ist dann die Day-to-Day-Erfahrung in diesem Auto zu sein, nicht so toll, leider. Also ja. Ich empfehle es jedem, dass es mal erfährt, um zu merken, wie eigentlich die ganz reale Erfahrung davon ist. Und ich spiele jetzt immer wieder mit dem Gedanken, ihn bald wieder zu verkaufen.
Ja. Das finde ich so spannend und es ist auch so ein bisschen, wirft auch die Frage auf, was ist echt, oder? Das ist etwas, das du mir im Vorgespräch auch gesagt hast, eine Frage, die dich jetzt im Moment gerade sehr beschäftigt. Was ist echt, was ist authentisch und was ist eine Illusion, die wir uns im Kopf in den Gedanken machen, wo man oft erst erkennt, dass es eine Illusion ist, wenn es eingetreten ist. Mhm. Aber bevor wir da noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil fasziniert mich total das Thema, nimm uns ein bisschen zurück mit auf deinen Weg, zu deiner Geschichte, für die, die dich nicht kennen, die nicht deinen Blogs und deinen Interviews folgen. Wann war denn dieser Zeitpunkt, sagen wir mal, die Business School in England? Du hast da auf einer Uni studiert, bist dann draufgekommen, irgendwie lernst du da nicht wirklich was dich wirklich weiterbringt. Hast einen Kommilitonen kennengelernt, der fürs Marketing, für eine Idee, für eine App jemanden gesucht hat. Du bist da aufgesprungen auf diesen Zug. Was war das für eine Phase in deinem Leben? Nimm uns da mal ein bisschen mit zurück, wo das alles begonnen hat für dich.
Und ich finde es spannend, weil ich verbinde es eigentlich auch jetzt gerade mit der Was-ist-echt-Frage. Und ich glaube, ich kann mich ganz, ganz konkret erinnern, dass ich halt in der Business School, aber auch schon davor in der Schule und im Schulsystem, ich irgendwie das Gefühl habe, es ist alles ein bisschen gekünstelt. Es ist alles nicht wirklich hilfreich und nicht wirklich real, so quasi. Viele von den Sachen, die ich lerne, viel von dem, mit dem ich mich beschäftige, ist alles irgendwie so, ja, ich nenne es gern Hirnwichsen oder irgendwie sich intellektuell im Kreis drehen, ohne bodenständige Sinnhaftigkeit. Mhm. Und ich war halt in der Business School und wir lernen da über Supply Chain Management und waren selber noch nie in einer fucking Fabrik, sage ich jetzt, ja, und es war alles so theoretisch und surreal eigentlich, da lernen über Finance oder Macroeconomics von den Zyklen des weiß ich nicht, Supply and Demand und solchen Sachen und rückblickend denke ich mir, es war so gekünstelt, ja, also gekünstelt im Sinne von nicht echt, nicht relevant für mich, nicht relevant für meine Person gegenüber. Und das war irgendwie so, unsere Hirne waren da irgendwo und haben irgendwie irgendwas Cooles ausgedacht, aber es war nicht echt für das, was bodenständig da war. Mhm. Und ich glaube, da war ich war so am Suchen, ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich, weiß nicht, damals war ich 19, 20, das heißt, ab wann geht man in die Schule? Ab 5, 6, das heißt fast 15 Jahre in diesem System, das sich oft nicht echt angefühlt hat für mich, wo man immer Sachen gelernt hat, die sehr hirnkreiert waren. Und ich glaube, worauf ich wirklich nach der Suche war, wenn ich es jetzt frisch reflektiere mit dir, war nach Echtheit, nach nützlich sein, nach ich mach was und es berührt dich wirklich, ja. Ich glaube, mein Weg dorthin war ein bisschen über eben Unternehmen und Startups vor allem. Also ein Produkt bauen, was wirklich Menschen verändert, was die Menschen berührt und was mich auch berührt und was jemandem das Leben erleichtert. Mhm. Und
ja. Ist das die Perspektive des 30-jährigen Leo Wiedrich, der jetzt zurückblickt? Oder war das damals, als du 19, 20 warst, war da das Geld und der Erfolg und sozusagen der Status? Welche Rolle hat das gespielt als dein Antrieb? Weil du hast ja ziemliche, ja. Ihr habt sich ja da richtig reingehaut, also ja. Damit das überhaupt erst Wirklichkeit werden konnte. Ne?
Ja, also der 19, 20-Jährige, ich glaube, der hat natürlich das Geld im Hinterkopf gehabt. Also ich komme aus einer Familie, wir hatten nicht besonders viel Geld, wie wir aufgewachsen sind, und ich hatte immer das Gefühl, es gibt zu wenig davon, egal was ich wollte, na, das kann man es nicht leisten oder na, das geht nicht. Ich habe 3 Geschwister gehabt, mein Vater war Alleinverdiener und er hat jetzt nicht unbedingt ganz schlecht verdient, aber es war halt einfach immer zu wenig da gefühlt. Ja. Und also ich hatte das im Hinterkopf, aber was der 19-, 20-Jährige wirklich im Vordergrund hatte, war dieser Wunsch zu kreieren. Mhm. Und damals ist eben Facebook groß geworden und dieses, wow, man kann kreieren und man kann was machen und man kann was schaffen und das kann groß sein und das kann die Welt erweitern und beeinflussen. Also das war, glaube ich, eher das Mindset von mir damals, so quasi Geld im Hintergrund und dieses Kreieren und farbige, flashige, inspirieren und erfolgreich sein, so im Vordergrund. Mhm.
Und da habt ihr euch ja wirklich ins Zeug gelegt, gell? Ihr seid dann zu zweit in die USA geflogen, habt jetzt ein 3-Monats-Visum, genau. Und ja. Habt genau diese 3 Monate Zeit gehabt, um einen Investoren aufzustellen, um alles irgendwie auf Schiene zu kriegen. Und wie ist sich das ausgegangen? Wie ging es dann weiter?
Ja, knapp. Also ich war dann, also ich merke, es ist auch gerade passend, weil ich habe es sehr frisch im Kopf, weil ich gerade ein Buch schreibe, das auch diesen Zeitraum ein bisschen abdeckt. Und ganz konkret sind wir also mit One-Way-Tickets nach Silicon Valley. Ich habe gesagt, okay, ich höre auf zu studieren, das probieren wir jetzt, das schauen wir. Also wir haben diese Firma, die war noch ganz am Anfang. Und dort, wir hatten eigentlich kein Visum. Es ist dieses ESTA, das ist nur dieses Touristenvisum. Also das mit dem darf man nicht arbeiten eigentlich und darf man eigentlich nichts machen. Aber wir haben das einfach genommen und haben dort zuerst mal versucht, Investoren zu finden. Und was einfach besonders schwierig war erstens, dass wir überhaupt niemanden kannten dort, dass wir fast kein Geld hatten. Also ich habe mein letztes Erspartes, ich habe beim Bundesheer 1 Jahr freiwillig gemacht, damit ich ein bisschen Geld habe, um so quasi mein Studium zu finanzieren, und habe das letzte Rest, also bei 1 Jahr freiwillig verdient man so einen Tausender im Monat, das heißt, und ich habe mir das alles gespart und ich hatte so 11.000, 12.000 Euro am Konto und die Hälfte hatte ich schon ausgegeben. Habe ich einen Großteil für meine Flüge verwendet, weil mir mein Mitgründer hatte eigentlich gar keine Kohle mehr. Und wir sind so quasi, ich hatte da noch 2.000-3.000 Euro am Konto und da hat man gedacht, okay, mit dem können wir ein paar Monate überleben in San Francisco. Und haben dann schnell gelernt, nein, San Francisco kostet, hat unser Zimmer 780 Euro oder so gekostet pro Woche. Und also Mietpreise in San Francisco sind crazy, also so viel höher als hier. Und dann habe ich gedacht, wow, also da kann man nicht 3 Monate überleben, da kann man 3 Wochen überleben. Und haben dann wirklich von Toastbrot uns ernährt und sind mit Fahrrädern, die wir aus einem Geschäft gekauft haben, also einem Secondhand-Geschäft, das höchstwahrscheinlich nur gestohlene Fahrräder zum Verkauf angeboten hat, mit so billigen Fahrrädern, wo dann das Pedal abgebrochen ist, durch San Francisco und Silicon Valley so quasi gegrundelt, mit dem Toastbrot im Rucksack und haben von Investor zu Investor so ein bisschen bettelarm an die Tür geklopft mit meinem, also nicht 200 Euro Asus Laptop, schlechteste Qualität, wo wir ihm gezeigt haben, was wir für Visionen und Ideen hatten. Und es war wirklich eine ganz wilde Phase, weil ich mich jetzt zurückerinnere mit dir, denke mir, der war total verrückt, was glaubt der, was der da zusammenbringt mit diesem Setup, ja. Und, ja.
Aber ihr habt es zusammengebracht, dann irgendwie habt ihr es geschafft, ne? Also, wie war das dann? Wann war dieser Moment, wo du gewusst hast, das geht sich jetzt aus?
Ja. Ja, also bei uns war es dann so, dass, also, wir grundeln das so herum dort, das Geld wird immer weniger, wir haben schon, weiß nicht, mit 10, 20 Investoren gesprochen, die sagen alle nein. Und dann war es so wirklich so, okay, jetzt kommen wir wirklich in die rote Zone. Also mein Mitgründer und ich, kann mich erinnern, wir haben uns da zusammengesetzt, haben gesagt, wir haben noch eine Woche, dann müssen wir irgendwie wen fragen, dass wir Geld kriegen, damit wir uns Flugtickets nach Hause besorgen und das Ganze zudrehen. Und also es war wirklich spannend, weil genau an dem Tag, wo wir dieses Gespräch haben, wo wir gesagt haben, wir haben noch eine Woche, jetzt probieren wir nochmal alles, was geht, ja, jeder, wir rufen alle an, die wir irgendwie kennen könnten und wir legen uns jetzt nochmal voll ins Zeug. Und wir sagen, okay, machen wir, also wir geben noch einmal Vollgas und wir beenden das Gespräch und Minuten später wirklich ruft mich einer von den vielen Investoren zurück. Und der ist so sehr ein bisschen zögerlich, aber sagt so, ja, sie haben sich das nochmal überlegt und sie könnten sich vorstellen, dass sie uns doch mit hineinnehmen in diesen nächsten Accelerator und sie würden uns $120,000 bereitstellen als Investment und wenn wir noch interessiert sind, dann könnten wir da mitmachen. Und ich kann mich erinnern, dass dieses Telefongespräch einfach so, wow, innerlich bin ich so explodiert und äußerlich habe ich halt so versucht, ruhig zu sein. Und der hat uns wirklich, also der hat uns wirklich eine riesen Last abgenommen, dass wir dadurch, dass diese erste und $120,000 ist jetzt nicht so viel Geld, um jetzt eine Firma wirklich aufzubauen damit. Aber das hat uns wirklich den Boost gegeben, damit konnten wir dann noch mehr Investment holen, weil wenn du mal einen Investor an Bord hast, ist es gleich ein bisschen leichter, weil du sagst, ich habe schon wen und dann niemand will wirklich der Erste sein, alle sind lieber der erste Follower und nicht der erste Initiator oft. Und ja, so war es dann und das war irgendwie eine ganz spannende Situation, wo das dann unser Glück ein bisschen gekippt hat von da an.
Ja. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen nach vor, fast forward. Ihr habt dann Buffer gegründet, für die die App nicht kennen. So eine Art, wie sagt man, du kannst dann halt Social Media Beiträge zeitlich programmieren. Und daraus ist eigentlich, ich glaube, 20 Millionen Umsatzunternehmen geworden. Also ihr habt es richtig, richtig groß gemacht. Und wann war der Zeitpunkt, als du erkannt hast, okay, jetzt haben wir das geschafft, du hast so viel dafür getan und irgendwie ist es aber nicht mehr deins, es ist nicht mehr echt.
Ja, es ist nicht mehr echt, das ist, glaube ich, jetzt eine gute Rückreflexion, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es bei mir einfach so, dass, ich glaube, einige Faktoren haben zusammengespielt, also ich habe damals dann 6, 7 Jahre zu dem Zeitpunkt wirklich 7 Tage die Woche 10 bis 12 Stunden durchgehackelt mit vielleicht, ich glaube, unseren ersten Urlaub haben wir damals gemacht, also 2,5 Jahre, nachdem wir angefangen haben. Und bis dahin war es eigentlich einfach nonstop durchhackeln. Und ich glaube, einerseits war ich müde, ich war irgendwie ausgebrannt und unmotiviert. Aber andererseits habe ich auch zu dem Zeitpunkt beschlossen, ja, ich möchte mich finanziell ein bisschen absichern. Und habe ein paar unserer existierenden Investoren geschrieben und die waren natürlich alle happy, dass sie noch ein bisschen mehr Aktien kaufen können, weil das Unternehmen war sehr schnell wachsend und erfolgreich und habe ein paar Millionen Euro zu dem Zeitpunkt in Aktien verkauft und habe damit so eine Rechnung gefunden. Da gibt es diesen, gibt's einen Online-Finance-Blog, der heißt Mr. Money Mustache. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Und der sagt jetzt eine ganz simple Rechnung. Der sagt, wenn du mit 4% von deinem Ersparten leben kannst, bist du finanziell frei. Weil das kannst du sehr leicht durch andere Kapitalerträge wie Aktienmarkt oder Immobilien zurückholen. Und ich hatte so 2 Millionen Euro am Konto und 4% von 2 Millionen sind 80.000 Euro. Und mit 80.000 Euro im Jahr habe ich mir gedacht, ja, kann ich überleben. Also damit verhungere ich nicht. Und das ist eigentlich eine gute Summe. Ohne dass ich jemals die 2 Millionen angreifen muss. Und ich kann mich wirklich erinnern, ich hatte so einen riesen fetten Loft in New York City in Downtown Manhattan und hab da irgendwie diese Aktien verkauft und das E-Mail kommt rein und ich denke, ja, jetzt rechne ich mir mal zusammen, wie viel ich habe. Ah, ich habe diese 2 Millionen und tipsel das so ein am Handyrechner. Und ich glaube, da ist mir so richtig klar geworden, wow, ich muss nicht mehr arbeiten, wenn ich nicht will. Und ich muss nichts mehr machen, wenn ich nicht will. Mhm. Und das war irgendwie dann ist irgendwie zu einer großen Barriere geworden, ja, dass ich weiter mich aufopfere und so reinhacke wie davor. Und das war wirklich so ein Cut, wo ich da in eine relativ große Sinnkrise gefallen bin, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
Also es ist dir wirklich die Bedeutung verloren gegangen. Der Sinn dessen, was du gemacht hast, Geld ist es jetzt nicht mehr, aber was ist es dann?
Genau. Mhm.
Wo hast du deine Antworten gefunden?
Ich bin sie immer noch. Also ich bin immer noch am Forschen. ich bin noch nicht angekommen.
Und ich mag deine radikale Ehrlichkeit. Das schätze ich auch sehr an deinem Blog. Sehr.
Teilweise fange ich mich an zu fragen, vielleicht kommt man nie an bei dieser Frage, ja, wo ist der Sinn so quasi von dem Ganzen. Aber ich bin dann ins Kloster gegangen, habe dann 2 Jahre in einem, mehr oder weniger 2 Jahre in einem buddhistischen Kloster oder buddhistischen Klöstern, Retreat-Centern verbracht. Und das war sehr hilfreich und das war sehr klärend, das war endlich entspannend auch für meinen Körper, gut, dass er da endlich mal rauskommt aus diesem ständigen Radl von Arbeit und von Tun und von Schaffen und auch einmal einfach das Sein zu lernen, dieses ich bin wertvoll, wenn ich nur bin, ja, und nicht nur, wenn ich dauernd tue und mache. Ich glaube, das hat mich in eine gewisse Balance gebracht, wo ich heute merke, okay, beides ist hilfreich, das nur Sein. Und manchmal das Tun ist auch hilfreich. Also ich muss es nicht mehr so radikal sehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine ziemliche Challenge ist, wenn du als jemand, der so ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, du bist jetzt der Startup-Entrepreneur, du hast jetzt Millionen am Konto, spielst alle möglichen Rollen, die hast du gut gespielt, du hast einen Status, du bist jemand nach sozusagen landläufiger Definition und dann kommst du ins Kloster und da sind die Mönche und die schert das eigentlich überhaupt nicht, oder?
Stimmt, ja.
Wie war das?
Das war auf jeden Fall ein großer Schlag zu meinem Ego. Also die hat das wirklich überhaupt nicht interessiert. Die wollten nicht wirklich wissen. Die waren halt eher an mir als Mensch und meinem Leiden und meinem Sein interessiert. Und ich hatte selber keinen Zugang zu dem. Das heißt, die ersten Monate vor allem waren sehr komisch und sehr desorientierend und wirklich das erste Jahr war eigentlich allgemein schwer und dann schön langsam habe ich einen Rhythmus gefunden von, ah, okay, das geht um eine ganz andere Qualität, da geht es um meine Gefühle, da geht es um mein altes Trauma, da geht es um mein bei mir sein, mein mich spüren. Alles Themen, die hättest du mich ein paar Jahre davor gefragt, hätte ich ein bisschen dir den Vogel gezeigt und gefragt, ob du noch ganz dicht bist. Oder heute habe ich das Gefühl, ist das so ein toller Skillset, auf das ich zurückgreifen kann, tagtäglich, weil tagtäglich schwierige Emotionen in uns auch hochkommen und in mir. Und ja.
Das heißt, meine Frage erübrigt sich, ob Spiritualität in deinem Leben davor eine wirkliche Rolle gespielt hat, vor dieser Zeit im Kloster.
Ja, Spiritualität, also ich habe schon länger davor meditiert gehabt, aber eigentlich meditiert mehr, um noch fokussierter zu arbeiten.
Ja.
Also ich hab fast die Meditation mir so ein bisschen zunutze gemacht, um noch genauer, noch schärfer hinzuschauen beim Probleme lösen. Und ich würde sagen, meine Spiritualität hat sich dann sehr gewandelt zu, okay, nicht sie zu verwenden, um Probleme zu lösen, sondern auch beginnen, um sie als ein Thing in itself so quasi zu sehen, dass sich selber, wo es nur um das Dasein geht, ohne irgendwo hinzukommen und ohne irgendwo anzukommen, sondern einfach um bei sich jetzt anzukommen. Und das ist weiterhin eine Challenge, aber auch eine, die ich dankend annehme tagtäglich. Genau.
Kannst du das, wie würdest denn du das beschreiben, jemanden, der jetzt mit Meditation vielleicht gerade erst beginnt, vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat, aber irgendwie noch nicht so ganz dahinter kommt, was würdest du sagen, war für dich der größte Benefit von diesen stundenlangen, tagelangen und dann im Endeffekt 2 Jahre langen Zeit, wo du sehr, sehr intensiv dich beschäftigt hast? Was hast du über dich selbst gelernt?
Ja, da ist für mich der rote Faden wieder, ja, was ist echt? Das habe ich gelernt. Also mich eigentlich in Wirklichkeit wie immer mit der Frage, was ist echt? Was spüre ich echt? Was ist da? Was ist hier?
Ja.
Und damit meine ich ganz konkret, wie fühlt sich mein Körper an? Also das ist eine der ganz großen Dinge, die ich gelernt habe. So simpel es ist, so hilfreich ist es. Hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, wie fühlt sich mein Körper an? Hätte dir nicht sagen können. Ich hätte gedacht, was meinst du, wie fühlt sich mein Körper an? Eh gut. Oder normal.
Nach dem Fitnessstudio aufgepumpt.
Ja, oder? Genau. Ja. Aufgepumpt, wenn ich gerade trainieren war. Aber heute habe ich einfach gelernt, okay, was ist echt? Ich spüre meine Füße am Boden, jetzt in diesem Moment, wo ich mit dir sitze, ich spüre meine Füße am Fußboden und die kribbeln ein bisschen. Das ist da. Das ist jetzt echt. Ich spüre meinen Rücken gegen diesen Sitz. Ich spüre ein bisschen ein wohliges Gefühl in meinem unteren Bauch und meine Oberschenkel, die ja irgendwie ein bisschen kribbelig, aber eigentlich entspannt und solide. Und das sind alles Sachen, die ich eigentlich dort geübt habe, jeden Tag, stundenlang. Nur zu lernen, diese einfachen Erfahrungen wahrzunehmen und zuzulassen.
Weil, wieso ist das relevant?
Ja. Also relevant ist es aus meiner Sicht, weil es uns zu uns macht. Also wenn wir sagen, wer bin ich, wenn du mich fragst, wer bist du, Leo, dann könnte ich dir sagen, naja, ich bin jemand, dessen Bauch sich gerade so anfühlt und dessen Oberschenkel sich gerade so anfühlt und dessen Gedanken gerade diese sind und dessen Gefühle von leichter Nervosität, wie wird dieser Podcast angenommen werden und gleichzeitig Freude und Spannung, dich als neue Person kennenzulernen. Wir haben uns immer schon ein bisschen ge-emailt und jetzt schaffen wir es endlich. Und
ja.
Das ist die Person, die ich jetzt gerade bin. Ja, und ich glaube, auf der Suche sind wir alle ein bisschen, um uns selber kennenzulernen, um uns selber eine Spur näher zu kommen. Und dem Selbst näher zu kommen heißt für mich, naja, dem näher zu kommen, aus was das Selbst gemacht ist, aus diesem Körper, mit diesen Armen, mit diesem Kopf, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlen, mit diesen Beinen und Füßen und Empfindungen. Und diese Frage nicht abstrakt zu lassen, ja, erkenne dich selbst, Mensch, also, sondern ja, zu sagen,
finde dich selbst.
Was ist denn das? Finde dich selbst, genau, ja. Zu sagen, nein, das Selbst kennenzulernen, dich selbst kennenzulernen, ist eine ganz konkrete Aufgabe von Körperempfindungen, Gefühlen, Gedanken, Wahrnehmungen und eine Annäherung zu diesen Sachen. Und ich glaube, deshalb ist Meditieren eigentlich extrem simpel und jeder kann es lernen in einer Minute und gleichzeitig, und das ist das Tolle daran, und es zu meistern dauert ein Leben und endet eigentlich nie, weil dann empfindet man findet dann immer noch neue Aspekte von sich selber, die man zuerst gar nicht wahrgenommen hat, so, wo ich ein Beispiel kann ich dir geben, wo ich zum Beispiel so eine Sache arbeite ich mit meinem Coach gerade oft, dass mein Solarplexus oft sehr verspannt ist, und das habe ich nie wahrgenommen, dass in meinem Solarplexus da oft, wenn ich eine Angstreaktion habe, eine Spannung da ist, und das ist fast ein bisschen befremdlich am Anfang, so, oh, das ist ein Teil von mir, da macht mein Körper was, das kenne ich nicht, das will ich nicht, das bin nicht ich, aber es ist da, es ist echt, also das anfangen zu integrieren als Teil von mir ist glaube ich, so simpel es klingt, eine glaube ich, eine wichtige Sache, ja.
Es ist so spannend. Gleichzeitig kommt bei mir der Gedanke hoch, wenn ich mich selbst kennenlerne, dann bedeutet das, es gibt zwei von mir, oder? Es gibt sozusagen das Ich und das Selbst, oder das Ego und das, was dahinter liegt, oder sozusagen das höhere Bewusstsein und das Limitierte von mir. Aber ist das wirklich so? Also das ist ja, diese Erkenntnis hat ja zum Beispiel dem Eckhart Tolle zum Erwachen verholfen, weil er festgestellt hat, Moment, wenn ich mich selbst nicht leiden kann, wenn ich mit mir selbst nicht sein kann, dann bedeutet das, es muss zwei geben. Aber stimmt das eigentlich? Wenn wir jetzt bei der Frage sind, was ist echt, stimmt das oder ist das ein Teil der Illusion aus deiner Sicht?
Kannst du die Frage anders stellen? Ich merke, ich habe mich gerade verloren. Ich habe keinen Knopf gemacht.
Ich habe sie wahrscheinlich auch sehr, sehr kompliziert gestellt. Wer bist du wirklich? Was ist hinter deinen Gedanken, deinem Körper, deinen Gefühlen? Aus deiner ganz konkreten persönlichen Lebenserfahrung?
Ja, ich glaube, also, wer bin ich wirklich? Das würde ich jetzt eher philosophisch dann beantworten, ja, alles und nichts. Mhm. Aber natürlich meine Aufmerksamkeit, meine Wahrnehmungskraft, die lenke ich hin auf verschiedene Sachen. Und
ja.
Bin ich die? Also nein, also wenn das deine Frage ist. Aber auch ja.
Jetzt könnten wir noch ein dreistündiges Podcast-Interview führen, wahrscheinlich noch tagelang, aber vielleicht machen wir das irgendwann einmal am Lagerfeuer oder so, da bietet sich
das
ein Podcast-Interview, wo dann alle abschalten, weil die Fragen und die Antworten zu kompliziert werden oder zu hirnwichsend sind oder wie auch immer. Nein, aber was ganz Konkretes, was mich interessiert, und darüber hast du auch in einem Blog geschrieben, es hat mich sehr berührt auch, das Weinen hat dir sehr geholfen, im Kloster deine Schmerzen aufzulösen. Und das ist ja etwas, das in unserer Welt eigentlich einem im konservativen Denken, in der konservativen alten, althergebrachten Wahrnehmung eines starken Mannes nicht wirklich einen Platz hat. Kannst du darüber ein bisschen erzählen noch, wie sehr dir das geholfen hat, wirklich zuzulassen, deine Gefühle, deine Schmerzen und das auch auszudrücken?
Also ich habe als Kind oft den Satz gehört, du musst das wegstecken, du musst dich durchbeißen, nicht weinen, ist ja nicht so schlimm. Das sind so Sätze, wenn ich jetzt nachdenke. Und die haben wirklich was hinterlassen in mir, von mich selber von mir abschneiden. Ja, oder ich mag vor allem diesen Ausdruck, ja, es musst du jetzt wegstecken, weil der ist eigentlich sehr präzise. Mhm. Du steckst es dann wirklich weg, aber es ist noch da. Es ist nicht aufgelöst. Ja. Und ich glaube, alle, die wir immer wieder schwierige Sachen weggesteckt haben, ist eine gute Überlebensstrategie. Absolut gut. In dem Moment, wo es zu viel ist, du steckst das weg. Du gehst da durch, du gehst drüber. Du machst jetzt keinen Stopp, sondern du gehst einfach, läufst trotzdem noch weg oder durch oder weiter oder gehst durch den Tag. Und bei mir ist es aber so intensiv geworden, dass ich schon so viel weggesteckt hatte, so viele Jahre hindurch. und sich das alles angesammelt hatte in meinem Körper, noch dazu mit der Sozialisierung, ich als Mann, ist weinen ist nicht okay und weinen ist schwach, dass ich da wirklich zum Glück auch mit den Mönchen und einer tollen Therapeutin in meiner Zeit dort gearbeitet habe und diesen Skill des Weinens, so nenne ich es jetzt fast, wieder gelernt habe und wieder zurückgeholt habe als riesige Chance, dass unsere Trauer, unsere innere Kapazität des Weinens, jeder, der schon mal geweint hat, weiß, dass das irrsinnig klärend ist, dass das irrsinnig zittrig, loslassend, schluchzend, dass das ganz, ganz viel löst. Und wenn man das nicht macht und wenn man es nicht regelmäßig macht, auch jetzt einfach als Teil des Lebens immer wieder weine ich nicht gezielt, sondern ich lasse es zu, wenn es kommt, und es kommt einfach immer wieder,
ja.
Dann sammelt sich da immer so viel an. Und ich glaube, was ich dort gelernt habe, war diese weite, tiefe Ansammlung von so vielen Sachen, die wirklich ganz konkret, wir können es im Körper finden als Verhärtungen, als Verspannungen, die wir heutzutage zum Glück viel besser psychosomatisch zuordnen als noch vor ein paar Jahren. Ja, war eine tolle, das Weinen hat mich, glaube ich, viel, viel gelehrt, wieder über Verwundbarkeit, über Echtheit und über Menschlichkeit, dass es ein ganz toller Mechanismus ist, der eingebaut ist in uns, um alte Dinge, die uns mal total überfordert oder überwältigt haben, loszulassen und nicht mehr von ihnen, in ihnen gefangen zu sein, so quasi.
Ja. Es ist so stark, was du sagst, weil es, glaube ich, auch vielen Menschen dienen kann als Stütze, auch als Anhaltspunkt, zu sagen, okay, die Gefühle sind auch ein Teil von mir, mein Schmerz ist auch ein Teil von mir, und ich muss das nicht verdrängen oder wegdrücken, sondern auf der Reise zum Ganzwerden, wenn du so willst, zu ein ganzer Mensch zu sein, zu dieser menschlichen Erfahrung gehört halt eben auch der Schmerz und das Leid, und um es aufzulösen, the only way out is through, oder? Und ich glaube, kann auch sehr viel Kraft geben, zu wissen, ja, das ist einer der Wege, um das zu tun, es zu erlauben in erster Linie mal. Ne?
Absolut, ja.
Ja. Hast du eine Praxis, so eine tägliche Praxis, wo man sich vielleicht was abschauen kann? Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, wie macht Leo Wiedrich das eigentlich? Wie macht das einer, der 2 Jahre im Kloster gelebt hat und die Erfahrungen gemacht hat, die du gemacht hast? Hast du da so eine Morgenroutine, oder hast du so etwas, das du regelmäßig machst, um da wirklich mit dir als ganzes Wesen in Kontakt zu gehen?
Also ich habe 2 Sachen. Also meine Grundbasis ist ein neues Produkt, das ich gebaut habe, eigentlich hauptsächlich für mich selber. Und ich verwende das im Moment einfach mit einer ganz kleinen Gruppe an Menschen. Und
eine App.
Eine App, genau. Und die App, also immer jeden Tag ist eine andere Person dran, die so ein 1- bis 2-minütiges Video postet, das am Ende eine Frage hat. Und jeder in der Gruppe bekommt das Video in der App und hat dann 5 Minuten Zeit zu spüren, was macht diese Frage mit einem. Zum Beispiel heute war das Thema, was bedeutet Community, Freundschaft und Teamgeist für dich in deinem Leben? Wie wichtig ist dir das? Und du hast 5 Minuten Zeit, also zu reflektieren, fast so einen Journal-Entry zu machen dazu. Und das ist für mich so ein meditativer Moment, wo ich einfach merke, okay, wie verbinde ich diese Frage und diesen kurzen Input mit meinem Leben jetzt gerade? Wie ist das relevant? Es bringt mich auch wieder, die App heißt Here. Also die Idee ist, wie komme ich ins Hier wieder, ins echte, angreifbare. Also wenn alle Stricke reißen, ich verwende diese App für die 5 Minuten jeden Tag. Also das ist mal mein Grundpraxis. Und
gibt's da, du sagst, das machst du nur mit einer kleinen Gruppe an Menschen, wenn da sich jetzt jemand angesprochen fühlt und gerne mitmachen möchte, ist das aber jetzt im Moment zumindest nicht möglich?
Also wir laden jede Woche drei Leute ein.
Okay.
und es wächst langsam. Und wenn jemand interessiert ist, kann er sich gern melden. Vor allem, wenn er besonders, wenn das besonders irgendwas was auslöst, das, dann freue ich mich natürlich, wenn jemand sagt, hey, kann ich da mitmachen? Und okay, wir haben da eine Liste, wo wir immer wieder Leute reinlassen. Mhm. Und sehr gern. Ja, also ich freue, dass unser Ziel ist, dass das sich auf lange Frist halt, dass es viele Gruppen gibt, die sich so quasi auf diese Art und Weise
also gegenseitig unterstützen. Spannend. Zum einen melde ich mich gleich mal an.
Ja.
Und zum anderen stelle ich natürlich auch deine Kontaktdaten, deine Website, wie man dich erreichen kann, in die Shownotes, falls jemand da jetzt mit dir direkt Kontakt aufnehmen möchte, auch um vielleicht mit dir als Coach in Verbindung zu treten. Aber wir waren noch nicht ganz fertig, gell? Du wolltest noch erzählen, was es sonst
ja, so war. Ja, also das Zweite, was ich mache, und das mache ich jetzt, mache ich auch fast täglich, ist, dass ich einfach so 20 Minuten sitze. Und ich nenne es Sitzen und nicht Meditieren, weil ich merke auch beim Wort Meditieren oft wieder so was Aktives hineinkommt, so ich meditiere jetzt, in mir auch, ja. Und gleichzeitig, was ich genieße, ist einfach 20 Minuten zumindest, manchmal länger, manchmal mache ich eine Stunde, manchmal mache ich zwei Stunden, aber ganz ehrlich gesprochen, was sich meistens abspielt jetzt in meinem Lebensalltag, ist 20 Minuten, wo ich einfach in Stille sitze und versuche, bei mir zu sein und wahrzunehmen, was da ist. Manchmal mache ich das so quasi als Journaling-Eintrag, das kann ich auch sehr empfehlen, wenn ich merke, es ist mir zu schwierig, das nur in mir zu halten. Es hilft es mir auszuschreiben. Ich fühle mich gerade so, ich journal da manchmal nur Wortfetzen oder Fragmente von Sätzen, um einfach einzutauchen in meine Erfahrung jetzt und die ein bisschen in ihrer Breite kennenzulernen und mich in der zu verankern und vor allem meine Körperempfindungen zu spüren und zu merken, wie geht's mir ganz grundsätzlich, fundamental, wo bin ich verspannt, wo bin ich entspannt. Und ich kann dir sagen, ich mache das jetzt schon, also vom Kloster auch nicht so intensiv und regelmäßig wie jetzt und seit dem Kloster, aber sicher jetzt schon 4, 5, vielleicht kann man sogar sagen 7, 8 Jahre, wenn man das davor dazu zählt. Und es wird einem da nicht fad eigentlich, weil es ist immer neu und immer frisch und immer ein bisschen anders und ich kann einfach jedem empfehlen, dass er irgendwo Stille findet, jeden Tag, auch wenn es eben nur eine Minute ist. Deshalb mag ich die App so gern, weil da merke ich, das sind andere und ich bin, ich mache es nicht alleine aber natürlich, wenn man es alleine macht, ist es gut. Ich empfehle allgemein Leuten, vor allem Männern, ich weiß nicht, wer deine Hauptzielgruppe ist bei Podcasts, aber ich merke einfach, Männer tun sich schwer, oder ich habe mir sehr schwer getan als Mann, meine Spiritualität auch zu teilen oder in Gruppen zu machen oder mit einem Therapeuten oder Therapeutin oder Coach oder so zu arbeiten. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, dieses in der Zweisamkeit oder in der Gemeinsamkeit, dieses Dinge zu üben, weil allein sind sie einfach manchmal schwierig. Und wir sind einfach Säugetiere, die gerne in Gruppen und gemeinsam Sachen machen. Und so sehr wir der einsame Wolf und der Tiger auf dem Berg oder was auch immer, welche Metapher von dem einzelnen Krieger oder dem Helden, der allein durch die Steppe zieht und alle den das Land erobert. So sehr wir diese Bilder haben, so falsch sind sie, so unecht sind sie, wie wir funktionieren als Menschen. Und ich weiß, das gehört jetzt nicht dazu, aber das ist eine meiner größten Einsichten von der letzten Tage, wo ich draufgekommen bin. Mein ganzer Erfolg habe ich mir oft selber an meine Brust geheftet und die letzten Tage war ich so eine Rieseneinsicht, wie sehr ich abhängig war und wie das in gemeinsam und Gemeinschaft passiert ist und mit meinem Mitgründer und mit meinem Umfeld und Leute, die mich unterstützt haben und die Mitarbeiter und das hat mich wirklich wieder zurückgeholt, dieses, wow, ich überlebe und lebe in Community und gehe auf in Community und mit Gemeinschaft und mit Menschen, die mich unterstützen. Und das ist gerade eine sehr herzerwärmende Einsicht, die auch sehr plausibel und simpel ist, aber die mich gerade wieder sehr ins Spiel gebracht hat.
Ich finde, die Einsicht passt perfekt auch jetzt zu unserem Thema der Echtheit. Ich glaube, ohne dieses Community-Denken, ohne das Gemeinschaftliche, wäre niemand von uns hier heute. Der Mensch hätte einfach nicht überlebt alleine. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo wir erkennen dürfen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, das Gemeinschaftliche vor das Trennende zu stellen und uns gemeinsam in eine Richtung zu bewegen, wo es um Kooperation geht und nicht um Competition. Diesen Übertritt in eine neue Zeit vielleicht auch wirklich gemeinsam zu schaffen. Und ich glaube, da holst du sicherlich auch jetzt mit diesem Gespräch, das wir da führen, ganz viele Menschen ab, weil ich glaube, es geht darum, wieder mehr sich die Frage zu stellen, was ist echt, was an mir ist echt und in welche Richtung möchte ich mich denn da eigentlich jetzt weiterentwickeln, um dem noch mehr Raum zu geben.
Genau.
Ja. Voll. Ja. Lass mich dir noch die Frage stellen, Neo, wovon träumst du jetzt gerade so für die nächsten Jahre? Was ist so deine Vision?
Also ich träume gerade sehr stark von in Gemeinschaft leben. Das mache ich auch jetzt schon ein paar Jahre und ich hätte gern einfach, ich träume so ein bisschen von einer Ranch oder einem Retreat Center oder einem alten Bauernhof, wo eine Gruppe an Menschen zusammenlebt, die wirklich an Verständnis und Kommunikation und einander unterstützen und Wärme und Liebe und Dasein, diese Weichheit praktiziert, die aber auch eine gewisse Konkretheit, also praktiziert von was schaffen und was machen und was realisieren wollen und was in die Welt setzen wollen und nicht nur hippie-mäßig so quasi Halligalli nichts machen, sondern auch irgendwie einen Wunsch hat, einen Beitrag zu leisten und einen nachhaltigen, aber doch einen Beitrag und auch die auch sich traut, brutal gesprochen als Mann, so quasi die Eier auf den Tisch zu packen und zu sagen, ja, ich bin auch da und ich möchte auch was machen und das würde ich gern vereinbaren in Community, in Gemeinschaftsleben und an dem bastle ich immer wieder in meinen Visionen auch mit Freunden um mich herum und mal schauen.
Sehr schön. Wenn ich dir dazu höre, kann ich nur sagen, da treffen wir einander in dieser Vision. Das ist auch etwas, das mich seit einem Jahr schon sehr stark begleitet. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass das nicht das letzte Gespräch war, das wir beide miteinander geführt haben. Ich hoffe es zumindest sehr. Und Leo, ich mag dir danken für deine Zeit, für deine Präsenz, für deine Geschichte, die du da geteilt hast und diese vielen, vielen unglaublich wertvollen und ehrlichen Impulse. Danke dir.
Danke, danke auch. Vielen, vielen Dank, Herr Kopp. Hat mir echt extrem Spaß gemacht.
Schön, dass du dabei warst bei dieser Episode von 1000 First Steps. Wenn du dich über die Themen in dem Podcast gerne austauschen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, deine Gedanken unter dem aktuellen Post auf Instagram @jakob.horvath oder per E-Mail an mail@1000firststeps.com mit mir und der Community zu teilen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich lese und höre, was der Podcast bei dir bewirkt, was er in deinem Leben zum Positiven verändert. Wenn das bei dir auch so ist, dann kannst du mithelfen, dass ihn noch mehr Menschen hören können, indem du ihn mit deinen Freunden teilst, mit deinen Bekannten, deinen Kollegen, zum Beispiel als Screenshot in deiner Instagram-Story. Es würde mir auch viel bedeuten, wenn du mir eine Rezension und eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann freue ich mich, wenn du Teil der Community wirst und dich für meinen Newsletter anmeldest. Dort wartet auch ein kleines Willkommensgeschenk auf dich und Infos zu Podcast-Folgen, Meditationen, exklusive Updates zu Abenteuern aus meiner kleinen Welt und mehr. Den Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und auf meiner Website 1000firststeps.com. Ich bin Jakob Horvath, Visionscoach, Meditationstrainer und Autor von Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Das Buch über meine 14-monatige Weltreise mit wertvollen Impulsen für deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung. Danke, dass du hier dabei warst, dass du den Podcast hörst, dass wir ein paar Schritte gemeinsam gehen können. Wenn du mit mir persönlich arbeiten möchtest, wenn du gerne teilnehmen möchtest an meinen Online-Trainings und Mentoring-Programmen, dann schick mir ein E-Mail und wir vereinbaren ein kostenloses Kennenlerngespräch. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wenn du möchtest. Bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Alles Liebe und Namaste, dein Jakob.